Es ist schön, wieder hier in eurer Mitte zu sein. Und es ist auch ein Vorrecht, dass wir gemeinsam Gottes Wort anschauen dürfen und hören dürfen, was der Herr uns zu sagen hat durch sein Wort. Wir wollen heute mit einer neuen Reihe beginnen. Und zwar, wir wollen durch den Petrusbrief gehen, durch den ersten Petrusbrief. In gewisser Weise war die Betrachtung von Markus 8 ein Stück, eine Vorbereitung darauf, denn wir werden sehen, wie Petrus genau dieses Thema wieder und wieder entfaltet. Aber lasst uns zuallererst auf Gottes Wort hören. Wir wollen das erste Kapitel gemeinsam lesen, auch wenn wir nicht das ganze Kapitel heute betrachten werden. Also 1. Petrus, Kapitel 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauffolgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Ist noch den 13. Vers. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir wollen noch gemeinsam den Herrn anrufen, dass er uns leitet, auch in der Betrachtung dieses Wortes. Herr, wer sind wir, dass du solch eine Gnade über uns ausgegossen hast? Und dass du so an uns gehandelt hast, dass wir hier zusammengekommen sind, um uns unter dein Wort zu stellen. Und dass du uns segnest, indem du unsere Augen öffnest für die Herrlichkeit dessen, was du uns gesagt hast. Gepriesen sei der Name. Und so wollen wir auch heute bekennen, dass wir kein Licht und keine Erkenntnis haben, wenn du nicht unsere Augen öffnest. Dass wir an deinen Wahrheiten vorbeigehen, ohne ihre Tragweite zu verstehen, wenn du uns nicht belehrst. Und dass wir Verständnis und Einsicht brauchen und dass du uns diese Einsicht geben musst, die Empfänglichkeit des Herzens und den Glauben, sodass wir dein Wort im Guten, auf gutem Boden aufnehmen. Du, Herr, musst unsere Wege auf dein Wort richten. Du uns die Kraft geben, nach deinem Wort zu leben. O Herr, von allem, in all diesen Dingen sind wir so abhängig von dir und haben doch nichts in uns, weswegen wir diese Gaben erbitten dürfen. Und preisen dich für Christus, erhoben auf dem Thron zu deiner Rechten, für den Menschensohn, das durchbohrt wurde, für den Menschensohn, der durchbohrt wurde, um unsertwillen. Und für die Reichtümer, die er für uns erworben hat, und bitten dich, dass du um seines Namens willen diese Segnungen schenkst. Herr, komm du heute und sei du hier in unserer Mitte und sei mit deinem Volk an jedem Ort, wo es sich versammelt, und rede zu deinem Volk und gib deinem Volk dein Wort. Gib, dass wir in dir, in deinem Wort dir begegnen, dich erkennen und dass auch unsere Liebe angespornt wird und zunimmt und wächst und gefestigt wird. Herr, dass wir zunehmen in der Gnade, in der wir stehen. Amen. Amen. Zu Zeiten von Corona wurden die Impfverweigerer als die eigentliche Gefahr dargestellt in den Medien. Und sie wurden sozusagen angeklagt, dass sie für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich seien. Das hat man gemerkt an der Gesellschaft und wie man damit umgegangen ist. Es war sogar so, dass allen Verantwortlichen gesagt wurde, weil sie keine Rücksicht nehmen, sondern schuld dafür sind, man auch keine Rücksicht auf sie nehmen soll und sie nicht mit Nachsicht behandeln sollte. Die RKI-Dokumente belegten dann, dass man aus Fachkreisen klar bestätigt hat, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber dass es politisch so gewollt war. Nach dem Stadtbrand von Rom, und viele Römer dachten, der Kaiser selbst hat Rom angezündet, weil er in seiner Baulust nicht genug Land hatte, um die Stadt so zu bauen, wie er es gerne haben wollte, verbreitete sich der Unmut, die Wut, der Frust im Land, weil man alles verloren hatte, weil Hoffnungslosigkeit sich breit machte, weil Elend die Folge dieses Brandes war, weil man alles verloren hatte. Um die Wut von sich abzulenken, verbreitete der Kaiser in Windeseile im ganzen Reich, dass die Christen, die man sowieso schon skeptisch betrachtet hatte, die eigentliche Ursache für den Brand sind, das Brand waren, dass sie Rom angezündet haben. Und eine furchtbare Welle der Verfolgung setzte ein, im Hass auf die, die nichts dafür konnten. Diese Welle der Verfolgung blieb nicht in Rom, sondern streckte sich eben auch auf die Provinzen. Petrus spricht hier einige der Provinzen an, die im heutigen Griechenland zu finden sind. Also er spricht hier von denen in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Überall wusste er, und da zeigt sich die Gnade Gottes, überall wusste er, da sind Gottes Kinder, in all diesen Gebieten sind Gottes Kinder und die haben unter diesen Verfolgungen zu leiden. Und nun beschließt er, ihnen einen Brief zu schreiben und ihnen hier die Gnade Gottes zu bezeugen, in der sie stehen. Das ist das Besondere dieses Briefes. Wir wissen nicht genau, hat er diesen Brief schon vor der Verfolgung geschrieben oder wo sie schon mitten in Verfolgung waren. Offensichtlich hatte ein Teil schon Verfolgungen erlebt, sonst hätte er nicht gesagt, dass sie, wo es notwendig ist, durch das Feuer der Bewährung hindurchgehen müssen. Aber Petrus bleibt gar nicht bei diesem allgemeinen, bei der allgemeinen Situation der Verfolgung, der offiziellen Verfolgung der Christen stehen, sondern er spricht dann ganz konkret für die einzelnen Situationen, in die jeder Mensch, jedes Gotteskind stehen kann und stehen wird. Nämlich die Verfolgung, die vielleicht von Vorgesetzten ausgeht, die von einem unverständigen Ehemann ausgeht, die von einem ungerechten Herrn ausgeht, die von Situationen herkommt, wo der Mensch, das Gotteskind, nichts dafür kann. Und immer wieder kommt Petrus auf die gleichen Prinzipien zurück und spricht von dem, was notwendig ist, wie sie in diesen Leiden, in diesen Verfolgungen recht auf die Situation antworten sollen. Wir werden da an Jesu Wort erinnert, wenn er sagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist nun mal eine Neigung, die der Mensch hat. Wir erkennen Unrecht, wir sehen Unrecht und Unrecht beginnt unser Herz hart zu machen. Hier ist Petrus und zeigt uns den Weg der Nachfolge inmitten von Unrecht. Er zeigt uns im Grunde genommen, wie wir inmitten von Unrecht Gott verherrlichen sollen. Und er tut es, indem er uns immer wieder Christus vor Augen stellt. Markus 8, was wir betrachtet haben, ist so ein gutes Beispiel dafür, wie sehr die Neigung des Menschen den Prinzipien Gottes widerspricht. Als Petrus zu Jesus sagte, das widerfahre dir nur nicht, weil er vom Kreuz sprach, von dem Unrecht, das er in Jerusalem erleiden würde, da sagte Petrus, das widerfahre dir nur nicht, da musste Jesus zu ihm sagen, weiche von mir, Satan. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wie schnell erheben wir ein menschliches Denken in der Beurteilung unserer Situation, der Gesamtsituation und eine menschliche Antwort, eine menschliche Gerechtigkeit in Anführungsstrichen zum Prinzip unseres Handelns. Jesus wird aber sehr klar, wenn er sagt, ich habe auch für euch keinen anderen Weg. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nun, Petrus musste noch einige Lektionen lernen. Als der Herr dann wirklich gekreuzigt wurde, dann verstand er viel mehr, was es heißt, nachzufolgen. Er verstand auch etwas von seiner Neigung. Von seiner Angst, von seiner menschlichen Prägung, von seiner Überheblichkeit und all diese Dinge. Aber er wurde dann Gottes auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Und wir wissen, Petrus musste seine Lektion lernen. Jesus hat ihm gesagt, ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Die Überlieferung sagt, dass Petrus mit ansehen musste, wie seine Frau gekreuzigt wurde. Er stärkte sie, indem er sie ermutigte, auf den Herrn zu blicken. Und als er selbst gekreuzigt wurde, bat er, über Kopf gekreuzigt zu werden, weil er nicht würdig war, teilzuhaben an den Leiden des Christus, weil er sich nicht als würdig sah, in gleicher Weise teilzuhaben an den Leiden wie Christus selbst. Wir merken ein veränderter Petrus, ein verändertes Denken. Hier kommt genau dieser Punkt. Das ist Petrus. So fängt unser Brief an. Petrus. Und der Brief fängt so nicht an mit dem Namen, den er von Geburt von seinen Eltern bekommen hat, sondern er fängt mit dem Namen an, den der Herr Jesus ihm gab, Petrus. Und ich bin überzeugt, Petrus macht es nicht aus dem einfachen Grund, weil er damit sagen will, ich rede nicht als der ich von Natur aus bin. Ich rede als der, an dem der Herr gehandelt hat. Ich rede als jemand, den Christus zu dem gemacht hat, was er ist. Hier bin nicht ich es, nicht Simon, Jonas Sohn. Jesus kannte ihn. Jesus wusste, wer er war. Seine Berufung zeigt es sehr deutlich. Ne? Petrus, Jonas, Simon, Jonas, Simon, Jonas Sohn, so sagt der Herr zu ihm, als er kommt. Petrus hat sich nicht vorgestellt. Petrus hat nicht gesagt, ich bin Simon, sondern Jesus spricht ihn an. Und Jesus sagt, wer er ist. Und Jesus sagt ihm, ich weiß auch, wer dein Vater ist. Und für Petrus war eines klar, der kennt mich. Der kennt mich. Und spätestens die Ankündigung der Verleugnung und das, was dann geschehen wurde, und vieles andere im Leben, wo er in besonderer Weise herausgeholt wurde, brachte Petrus diese Wahrheit so deutlich, konfrontierte Petrus so deutlich mit dieser Wahrheit. Er kennt mich besser, als ich mich kenne. Und er hat bestimmt, ich will dich zu einem Petrus machen, zu einem Fels. Das war Gottes Absicht. Das war Gottes Eingreifen in seinem Leben. Und so wurde er der Verkündiger und der, den Gott gebraucht, um die Toren für die Samariter zu öffnen und die Toren für die Heiden. Das nächste Wort, das wir hier finden, ist Apostel. Dieses Wort Apostel überlesen wir sehr gerne. Es gibt auch Leute, die sich heute Apostel nennen. Wir kennen alle das Wort aus dem Wort Missionar. Wir sagen, das ist ein Missionar in Kuba, in Afrika, in Asien und so weiter. Es bedeutet ein Gesandter. Ein Apostel selbst oder die Merkmale eines Apostels werden uns in der Apostelgeschichte 1 beschrieben. Petrus selbst sagt, was die Merkmale eines Apostels sind. Aber wir wollen heute nicht so sehr darauf eingehen, sondern wir wollen festhalten, dass uns die Bibel eindeutig lehrt, dass die Apostel den Auftrag hatten, das Fundament der Gemeinde zu legen. Paulus sagt es sehr deutlich in 1. Korinther 3. Er sagt, ich habe als ein Baumeister das Fundament gelegt. Im Epheser 4 wird uns gesagt, dass die Gemeinde auferbaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Gott hat also die Apostel eingesetzt, um das Fundament für die Gemeinde zu legen, sodass die Apostel sagen konnten, dass wenn jemand etwas anderes verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der verflucht, dass er verflucht ist. Ein Fundament wird nur einmal gelegt. Man legt nicht ständig neue Fundamente. Deswegen sagt Judas, dass wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen müssen. Die Autorität der Apostel, also des Gesandten, beruhte nicht auf die Personen selbst, sondern die Autorität der Apostel beruhte darauf, dass sie von Gott dazu bestimmt und gesandt waren. Niemand kann sich diese Berufung selbst aneignen. Niemand kann einfach sagen, ich bin Apostel. Und da das Fundament ein für alle Mal gelegt wurde, gibt es in diesem Sinne, wir können ohne weiteres sagen, jemand ist gesandt, ich bin gesandt und so weiter. Im weiteren Sinne können wir das Wort gebrauchen. Wir brauchen es auch als Missionar und das ist auch nicht schlimm. Aber diesen Anspruch, den Leute stellen, Apostel zu sein, um die Autorität der Apostel zu beanspruchen, zeigt nur, dass sie falsche Apostel sind. Das geht nicht. Es geht nicht. Hier ist die Autorität, die Jesus dem Petrus gegeben hat. Petrus will also, wenn er sagt Apostel, nicht auf seine Autorität hinweisen, sondern er will sagen, liebe zerstreuten Kinder Gottes, ich rede hier nicht als jemand, der selbst als Autorität vor euch steht, obwohl er doch auf vieles hinweisen könnte, weswegen er eine Autorität ist. Und genau diese Apostel machen das immer. Sie weisen auf ihre Merkmale hin. Nein, Petrus ist sehr schlicht, wenn er sagt, ich habe etwas zu sagen, weil der Herr mich geschickt hat. Ich habe etwas zu sagen, weil der Herr mich geschickt hat. Merkt ihr den Unterschied? Aber so kommt dieses Wort zu uns. Wir kommen hier also nicht einfach zu Petrus und zu der Meinung von Petrus, sondern Petrus spricht hier im Heiligen Geist, was er später auch ausführlich zeigen wird, spricht hier im Heiligen Geist zum Volke Gottes und sagt, hier steht ihr vor dem Wort des erhöhten Herrn, der gestorben, der auferweckt ist, der nun zur Rechten Gottes sitzt. Und er gibt euch dieses Wort. Und darum stellt uns dieser Text oder allein dieser Name die Frage, wie gehst du mit dem Worte Gottes um? Wir sagen ganz oft, wir lesen das Wort Gottes. Bringt es in dir die Spannung auf oder richtet es in dir die innere Spannung auf? Dieses Wachwerden, ich stehe nun vor dem Worte Gottes und dieses Wort ist entscheidend für mein Leben. Der Herr, der Erhöhte, der sein Leben gab, redet und ich höre, was er zu sagen hat. Seht ihr, das ändert alles. Ob du ein Gotteskind bist oder nicht, zeigt sich in besonderer Weise an diesem einen Punkt. Wie gehst du mit Gottes Wort um? Entscheidest du, wo du es akzeptierst und wo nicht, wo es für dich wichtig ist und wo nicht, dann bist du wahrscheinlich nicht mal errettet. Wir alle neigen in diese Haltung zu verfallen, aber es geht um eine grundsätzliche Frage. Entscheidest du, bis wo du gehorchst und sagst, ja, ich gehorche dem Worte Gottes. Klar, es gibt ein paar Stellen, die klammere ich aus. Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Es ist eine Frage der Autorität des Herrn Jesus selbst in meinem Leben. Gehorsam zeigt sich nicht darin, dass ich entscheide, wo ich gehorche, sondern Gehorsam zeigt sich darin, dass ich eine eindeutige Entscheidung getroffen habe, eine Haltung habe, die ich über mein Leben gestellt habe. Er ist mein Herr. Der, der auf dem Thron sitzt, ist der König der Könige und ich bin sein Sklave. Petrus wird es im zweiten Brief schreiben. Er wird sagen, Apostel und Sklave Jesu Christi, weil er sagt, ich habe keinen anderen Herrn als diesen. Und seht, das zeigt etwas von der Haltung, die ich dem Worte Gottes gegenüber habe. Und ein Gotteskind zeichnet sich darin aus, dass er das Wort Gottes nicht als Menschenwort, nicht als Meinung von Petrus oder Paulus oder und so weiter, als Matthäus oder Johannes aufnimmt, sondern weil er sagt, das ist Gottes Wort. Und darum glaube ich dem. Und darum habe ich zu antworten. Und darum ist es entscheidend, dass ich mit diesem Wort nicht leichtfertig umgehe. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn dies noch nicht die Realität deines Lebens ist, dann musst du zum Herrn kommen. Bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet. Oder bitte Gott, dass er dir diese Schuld vergibt, muss ich sagen. Die Schuld, dich selbst über das Wort Gottes zu stellen. Es gibt nur einen Platz dem Worte Gottes gegenüber. Und das ist nicht der Platz des Theologen, der darüber diskutiert, wie er das versteht und wie andere das verstehen und so weiter. Sondern der Platz, sich unter dem Worte zu stellen und zu sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? David sagt es sehr schön im Psalm 5. Er sagt am Morgen, und er spricht von diesem regelmäßigen vor Gott stehen, am Morgen erscheine ich vor dir und warte auf dich. Und dann sagt er, ich will dir zu Befehl sein. Er zeigt damit, dass er auf Gott wartet, um Gottes Befehle zu hören. Ich brauche deine Befehle. Es ist so wie das Erscheinen vor dem Herrn, oder natürlich vor dem Herrn, aber es ist wie in einem Krieg, wo man morgens vor dem Befehlshaber der Armee erscheint und den Auftrag empfängt, der notwendig ist für den Kampf. Ist deine stille Zeit geprägt von dieser Haltung? Am Morgen erscheine ich vor meinem Befehlshaber, vor dem Feldherrn Jesus Christus, um seine Befehle für den Tag zu erhalten, um nicht meinen Kampf zu führen, sondern seinen Kampf zu führen. Darum ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort zu Gottes Wort kommen, nicht indem wir einfach nur Gottes Wort lesen, sondern erkennen, dass Gott bestimmt hat, durch seinen Heiligen Geist zu uns zu reden und durch sein Wort mit uns, um durch sein Wort mit uns Gemeinschaft zu haben und uns auszustatten, nicht nur die Weisung zu geben, sondern auch die Ausstattung zu geben, die wir brauchen, um den Kampf zu führen, zu dem er uns bestimmt hat. Bis der Tag kommt, an dem er uns in seine Herrlichkeit führt. Apostel Jesu Christi. Das bedeutet, ich wiederhole nochmal, Paulus zeigt deutlich, jede Antwort, die wir auf seinen Brief, Petrus zeigt deutlich, jede Antwort, die wir auf seinen Brief geben, geben wir nicht dem Gesandten. Der hat nur dafür zu sorgen, dass seine Botschaft dem entspricht, was der Sender gesagt haben will. Die Antwort gibst du. Die Antwort gibst du dem Herrn, dem Sender, dem Herrn Jesus Christus. Kinder kennen das sehr gut. Wenn die Eltern zu den Kindern sagen, sag dem Bruder, er soll zu mir kommen. Und er geht hin und er sagt es. Und der Bruder sagt, es interessiert mich nicht. Wen hat er verachtet? Den Gesandten? Nein, den, der den Befehl gegeben hat, dass er kommen soll. Und darum ist es also, genau darum ist es so wichtig. Also der Herr Jesus ist der, von dem wir diesen Brief empfangen müssen und empfangen dürfen. Jesus Christus, die Reihenfolge sagt, der Menschensohn, der Mensch geworden ist und nun erhöht zur Rechten Gottes sitzt, der erhoben ist, der auferstanden ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Das nächste Wort heißt Fremdlinge. Fremdlinge. Petrus beginnt damit, diesen Gläubigen, und ich glaube, er spricht allgemein von Fremdlingen, die in der Zerstreuung leben. In der Zerstreuung, er gebraucht das Wort Diaspora hier. Er nimmt also ein Wort, das gebraucht wurde für die Juden, die aus ihrem eigenen Land vertrieben waren und nun in der ganzen Welt lebten. Aber er braucht es ohne Artikel, um die Gläubigen, um den Zustand der Gläubigen zu beschreiben, nämlich dass sie in einer Welt leben, zu der sie nicht gehören. Dass sie in dieser Welt leben als Fremdlinge, als solche, die Nichtbürger sind, die also da nicht zu Hause sind. Und er erinnert gleich am Anfang die Gläubigen daran, dass sie nicht zu Hause sind, sondern auf einer Reise sind. Das macht sehr viel aus. Wenn du auf einer Reise bist und nicht sagst, der Weg ist das Ziel, was man ja heute so ein bisschen erhebt, ne? Manchmal, sondern wirklich ein Ziel hast, dann nimmst du für diese Reise Entbehrungen in Kauf. Ich bin aus Frankreich durchgefahren nach Hause und habe im Grunde genommen fast die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich nach Hause wollte. Zu Hause war mein Ziel, zu Hause zu sein war mein Ziel. Und die Entbehrungen waren für mich gar nicht so schlimm. Warum? Weil ich ein Ziel hatte und das Ziel zu erreichen. Für das Ziel war ich bereit, die Entbehrungen auf mich zu nehmen. Wir alle kennen das. Fremdlinge. Wenn der Herr Jesus schreibt und die Gläubigen Fremdlinge nennt, dann lohnt es sich, sich selbst die Frage zu stellen, wie lebe ich hier auf der Erde? Wer bin ich? Bin ich hier zu Hause? oder Fremdling? Bin ich auf der Reise? Und was ist das Ziel meiner Reise? Als der Knecht, der ein sehr schönes Bild ist für den Heiligen Geist im Neuen Testament, der Knecht von Abraham ausgesandt wurde, um die Rebekka zu holen, dann baten ihre Familienangehörigen, dass sie doch noch 10 Tage bleiben sollte. Der Heilige Geist, der Knecht, sagt, ich will nach Hause, da der Herr Gnade zu meiner Reise gegeben hat. Der Vater und der Bruder sagen, lass uns das Mädchen fragen. Rebekka sagt, ich will gehen. Sie wollte nicht 10 Tage warten. Das ist die typische Haltung einer Braut. Jetzt stellt euch vor, auf der Reise kommen sie durch verschiedene Städte und jede Stadt hat ihre Annehmlichkeiten, jede Stadt hat ihre Kultur, jede Stadt hat interessante Dinge zu bieten. Und stellt euch vor, Rebekka hätte bei jeder Stadt gesagt, lass uns noch ein bisschen hier bleiben und dann lass uns noch ein bisschen hier bleiben und lass uns noch ein bisschen hier bleiben. Und sie war sehr schön. Und da kommen die Großen und die Edlen, wie damals der König von Ägypten oder Abimelech, und sie finden Gefallen an ihr und sie bieten ihr besondere Vorzüge an. Und jedes Mal hätte Rebekka gesagt, oh, das ist hier interessant, ich will noch ein bisschen warten, ich will noch ein bisschen genießen auf dem Weg. Was würden wir von Rebekka denken? Was würden wir von so einer Braut denken, die zu ihrem Bräutigam reist und gleichzeitig die ganze Zeit den Komfort oder das, was die gegenwärtige Situation bietet, erstmal genießen will. Merken wir, Fremdlinge, das Selbstverständnis eines Gotteskindes ist entscheidend, wie wir mit dem Worte Gottes umgehen. Und so kommt Petrus, obwohl er später nochmal deutlich sagen wird, dass sie Fremdlinge und Nichtbürger sind, aber Gotteshausgenossen, und beginnt sie gleich so zu begrüßen, um ihnen zu helfen, zu sagen, bei allen Situationen, stell doch einen Titel über dein Leben. Fremdling, ich bin Fremdling. Bist du zu Unrecht behandelt? Ich bin Fremdling. Musst du Entbehrung leiden? Ich bin Fremdling. Kommt Härte in dein Leben? Ich bin hier fremd. Ich bin hier nicht zu Hause. Werden deine Rechte gebeugt? Ich bin ein Fremdling. Fremdlinge. Und das ist so wichtig, dass wir sehen, wie Petrus uns hilft, durch den Heiligen Geist uns selbst einzuordnen in diesem Leben. Aber es ist nicht einfach Fremdling, sondern darum wird auch das Ziel nochmal ganz klar von Petrus gezeigt. Nämlich, jetzt kommen wir zu Vers 2. Die auserwählt sind. Die auserwählt sind. Vielleicht lese ich noch einmal, bevor wir jetzt darauf eingehen, noch mal doch 2 Stellen bezüglich der Fremdlinge. In Kapitel 2, Vers 11 wird Petrus das noch mal deutlich ins Bewusstsein rufen. Da sagt er, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Merkt ihr? Bleibt bei eurer Berufung. Wacht aufgrund der Berufung über die Dinge, die in euer Leben hineinkommen. In besonderer Weise gegen die fleischlichen Begierden. Oder vielleicht noch Hebräer 11, Vers 13. Hebräer 11, Vers 13, er macht nämlich die gleiche Ermahnung an die Judenchristen. Das ist auch sehr schön. Es lohnt sich, in der Tragweite darüber nachzudenken. Er spricht also von Abraham, Isaak und Jakob. Und dann sagt er, obwohl sie in dem Land der Verheißung lebten, diese alle sind im Glauben gestorben. Ihr Glaube bedeutet, ihr Glaube bezeugte, dass sie Fremdlinge sind. Ne? Das war der Glaube. Ohne das Verheißen empfangen zu haben. sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt. Also Fremdlinge ist nicht etwas Passives, sondern es ist etwas, was mit deinem Glauben zu tun hat, was du willkommen zu heißen hast und zu bekennen hast. Nämlich, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden. Das war ihr Zeugnis. Darum entschieden sie, wie sie entschieden. Darum lebten sie, wie sie lebten. Darum rechneten sie, wie sie rechneten. Darum trafen sie Entscheidungen nach diesem Wertesystem. Wir heißen es willkommen. Wir rühmen uns, dass wir hier nicht, wir rühmen uns dessen, dass wir hier nicht zu Hause sind. Dass wir Fremdlinge und Nichtbürger sind. Nun, worin besteht aber ihre Fremdlingschaft oder was ist der Grund ihrer Fremdlingschaft? Und jetzt kommen wir weiter, jetzt gehen wir weiter zu Vers 2, die Auserwählung, die auserwählt sind. Jesus selbst ist der Grund. Jesus selbst ist der Grund, dass sie nicht mehr Teil dieser Welt sind. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus sehr deutlich. Nicht ihr habt mich erwählt. Hören wir? Es war nicht deine Entscheidung. Es war nicht dein Wunsch. Es war der Herr selbst. Sondern ich habe euch erwählt. Ich will ein paar Stellen mit euch dazu lesen. Markus 13, Vers 20. Jesus bezieht es hier auf seine Jünger, erstmal direkt, aber wir sehen, dass er das auf alle Kinder Gottes bezieht. Und hier, gerade in diesem Vers, wird es sehr, sehr deutlich. Er spricht über die Drangsal der Drangsal, also die Schwierigkeiten, durch die sie gehen werden müssen, und sagt, dass diese Drangsal eine furchtbare Drangsal sein wird. Und dann kommt Vers 19, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt, und wie es auch keine mehr geben wird. Er sagt also, das ist das Höchstmaß an Drangsal, dass sie erfahren werden, dass Gott über die Erde bringen wird. Aber dann die tröstlichen Worte, und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch errettet werden. Und jetzt zu unserem Vers, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Gott hat um der Auserwählten, die Auserwählten, und jetzt wird das verdoppelt, die er erwählt hat, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Er hat sie erwählt zu einer Bestimmung. Johannes 15, Vers 16. Johannes 15, Vers 16. Wir haben das ja im Glaubensbekenntnis vor kurzem besprochen. Daher will ich es auch nicht weiter ausführen. Ihr könnt das gerne auch da nochmal nachschlagen. Aber nur ein paar Verse, die uns einfach nochmal den Fokus zeigen, den Fokus der Schrift des Herrn Jesus. Und wer damit Schwierigkeiten hat, der hat mit dem Herrn Jesus Schwierigkeiten. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Und jetzt Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte das die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Dies habe ich, Vers 16, Vers 1, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Das werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr daran denkt. Merkt ihr, was der Jesus sagt? Er sagt, ihr seid Fremdlinge. Warum seid ihr Fremdlinge? Nun, weil ich euch erwählt habe zu meinem Eigentum. Damit habe ich eine Trennung gemacht zwischen euch und den allen anderen Menschen. Darum habe ich euch zu meinem Eigentum gemacht mit einer neuen Bestimmung. Deswegen gehört ihr nicht zu dieser Welt. Und genauso wie sie mich als Fremden behandelt haben, obwohl ich als Messias zu ihnen kam und mich verworfen haben, so werden sie euch verwerfen als etwas Fremdes, als solche, die nicht zu ihnen gehören. Und darum werden sie euch hassen und euch verachten und euch ausschließen. Und das Gleiche, was sie mit mir getan haben, das werden sie mit euch tun. Und der Grund, und wir können jetzt 1000 Gründe finden, warum sie das tun werden. Jesus bringt es alles zusammen auf einen einzigen Punkt. Er sagt, meine Wahl, ich habe euch erwählt. Ich habe euch bestimmt. Und das wird hier nochmal bei Petrus verstärkt. Erstmal lese ich noch Epheser Kapitel 1, Vers 4. Epheser Kapitel 1, Vers 4. Paulus geht ja darauf nochmal ein bei den Gotteskindern. Und wir wissen, dass alle seine Anweisungen genau auf dieser Grundlage basieren, dass Gott einen Unterschied gemacht hat, weil er ein Volk erwählt hat. Also wie uns in Epheser Kapitel 1, Vers 4, wie uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Vers ist deswegen so schön, weil er zeigt, Erwählung ist nicht Vorherwissen, aber Erwählung ist, und dass Erwählung von Ewigkeit her ist, ohne dass etwas in dir gefunden wurde, vor Grundlegung der Welt, als der Mensch noch nicht geschaffen wurde, hat Gott erwählt. Aber es zeigt auch, dass er das Ziel festlegt, nämlich dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Hebräerbrief sagt es sehr schön, er sagt, sie bekannten, dass sie Fremdlinge und Nichtbürger sind. Aber ein paar Verse später steht, dass sie die Stadt erwarteten, deren Baumeister Gott ist. Merkt ihr, sie pilgern, sie gehen auf ein Ziel zu. Sie verstehen, ihre Bestimmung ist nun, nach den Gesetzen des Himmelreiches in einer fremden Welt zu leben, aber mit einer klaren Hoffnung, dass der Herr kommt und sie holt, wo dahin holt, wo ihre Heimat ist und wo er ist. Wo er ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und die Vorsehung bestätigt das Gleiche. Ich will darauf jetzt nicht mehr groß eingehen, sondern wir sehen in der Vorsehung wieder nicht das Vorherwissen Gottes, sondern wie es in Apostelgeschichte 2 von Petrus selbst gebraucht wird, dass er sagt, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss dahingegeben ist. Also Christus wurde nicht, weil Gottes Vorhersage gekreuzigt, sondern Christus wurde gekreuzigt, weil Gott einen Ratschluss gefasst hat, dass er sterben sollte für sein Volk. Das ist die Vorsehung, das ist wie die Bibel die Vorsehung gebraucht. Festgelegt von Gott, bestimmt nach seinem Ratschluss, es muss geschehen. Und genau das ist was Petrus hier sagt, wenn er von der Vorsehung Gottes spricht für die Gläubigen. Und auch Petrus bleibt nicht einfach nur bei der Errettung stehen, sondern zeigt, was ihre Berufung ist zur Vorsehung, nämlich in der Vorsehung Gottes des Vaters, und jetzt kommt, wozu? zur Heiligung des Geistes. Zur Heiligung des Geistes. Nun, manche könnten sagen, oder wir könnten jetzt sagen, okay, was ist gemeint, der Geist des Menschen oder der Geist Gottes? Nun, der Heilige Geist muss nicht geheiligt werden, sondern der Heilige Geist ist der, der heiligt. Also es ist offensichtlich, dass selbst ob wir es so oder so verstehen, es zum gleichen Ziel führt, nämlich der Mensch wird geheiligt durch den Heiligen Geist. Aber ich glaube, er bezieht es auf den Geist des Menschen, der geheiligt wird. Und hier könnten wir ganz einfach Römer 7 nehmen. Gott verändert, die Erwählung Gottes bestimmt eine solche Veränderung im Denken des Menschen, dass der, der vorher Gottes Feind war und die Gebote Gottes als Spaßverderber betrachtet hat, nun so verändert wird, dass er Gott zum Freund hat, Gott als seine Hoffnung sieht und die Gebote Gottes, dass er so im Denken verändert ist, dass er sagt, Gottes Gebote zu tun, ist meine Lust. Ich habe Sehnsucht nach deinen Gesetzen, sagt David im Psalm 119. Merkt ihr, Heiligung des Geistes. Das ist meine Freude, dass ich dein Gebot halte, Heiligung des Geistes. Römer 7, ich habe Lust am Gesetz Gottes, Heiligung des Geistes. Der Mensch wird so verändert durch den Heiligen Geist, dass eine neue Gesinnung ihn bestimmt und beherrscht inmitten von allem Kampf. Und Heiligung des Geistes bestätigt sich auch darin, dass er sagt, das, was ich hasse, übe ich aus. Aber er merkt, der Geist ist so geheiligt, dass er sagt, ich narr, wenn ich diese Sünde begehe. Und ich will sie nicht begehen, Heiligung des Geistes. Deswegen endet Römer 7 mit den Worten, ich danke Gott, so diene ich mit dem Geist, dem Gesetze Gottes. Merkt ihr? So diene ich mit dem Geist, dem Gesetze Gottes. Ich danke Gott, ich diene ihm mit dem Geist und mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Obwohl es immer noch dieses Fleisch gibt, was in der Pilgerschaft hier auf der Erde meine Bestimmung ist, dass es mein Feind, dass es ein Feind sein wird, allen geistlichen Lebens. Und dennoch, ich danke Gott für die Heiligung des Geistes. Und Petrus wird sehr tröstlich, wenn er dann weiter sagt, also nicht nur der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut des Christus. Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Es lohnt sich, das Neue Testament aufzuschlagen, nur unter dem Begriff Gehorsam. Eines der Merkmale der Kinder Gottes ist Gehorsam. Alle, die dem Evangelium gehorchen. Er zeigt also, dass die Heiligung des Geistes immer zum Gehorsam führt. Immer. Die Zitate, die ich gebracht habe, in der Haltung zum Gesetz Gottes, zeigt es sehr deutlich. Ich will das nicht weiter ausführen. Petrus fügt aber hier noch einen zweiten Bereich hinzu, und der ist die Besprengung mit dem Blut des Christus. Besprengt wurde im Alten Testament, um zu reinigen, wenn jemand sich verunreinigt hatte. Die rote Kuh wurde verbrannt, es wurde extra die Asche genommen, in Wasser getaucht und so wurden die Menschen besprengt zur Reinigung. Der Tempel, der Altar, alles im Heiligtum wurde besprengt mit Blut. Wozu? Zur Reinigung wurde es besprengt. Hier sehen wir, wie Petrus zeigt, dass er wusste, dass wir nicht sündlos leben, dass auch wenn der Geist geheiligt wird, es nicht bedeutet, dass du nicht die beständige Reinigung brauchst. Du brauchst sie. Die Fußwaschung Jesu, in der Fußwaschung Jesu macht Jesus es so deutlich dem Petrus. Petrus hat sich ja dagegen geweigert. Und Jesus hat gesagt, ihr seid rein, aber ihr braucht die Reinigung. Und wenn ihr diesen Dienst von mir nicht erfahrt, so habt ihr keinen Teil an mir. So deutlich macht es der Jesus. So entscheidend ist es. Und jetzt deswegen heißt es hier, zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Es zeigt, dass du in der Nachfolge, in der Erneuerung des Sinnes, unter beständig in der Gemeinschaft mit Gott leben darfst, trotz deiner Versagen, trotz deines Fallens, trotz dem Mangel an Gehorsam, trotz den vielen Bereichen, die noch nicht geheiligt worden sind. Es ist, wie Johannes sagt, wenn wir im Licht leben, nicht, dann sind wir sündlos, sondern wenn wir im Licht leben, haben wir Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit allen Gläubigen. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Er sagt, das ist das Besondere dieses Quells der Gnade, dass es die Gemeinschaft aufrechterhält durch eine beständige Reinigung, die Gott in unser Leben wirkt, in unserem Leben wirkt, sodass wir, obwohl wir ständig uns beflecken, doch von Gott reingehalten werden durch einen Strom des Blutes, der uns ständig besprengt, weil wir immer im Blute Jesu angesehen werden. Aber das macht einen Gläubigen aus. Das macht wirklich einen Gläubigen aus. Das macht einen Gläubigen aus, den Gott errettet hat. Er ist von Gott erneuert in seinem Denken. Er hat ein Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Er landet aber nicht in der Selbstgerechtigkeit. Er landet nicht da, dass er meint, er wäre der Bessere und Gott segnet ihn, weil er so geistlich ist und weil er so gut ist und weil er so vollkommen ist und weil er mehr gehorcht wie andere. Nein, weil er weiß, das Blut Jesu Christi, das ist sein Fürsprecher. Das Blut Jesu Christi redet für ihn beim Himmel, vor dem Himmel. Der Priester selbst bringt vor Gott sein Blut dar und sagt, Vater, er ist mein. Sieh ihn um meinetwillen an. Vergib ihm um meinetwillen. Dieses Blut ist seine Grundlage. Darum kommt er. Darum lebt er in Wahrheit vor Gott. Darum braucht er Sünden nicht verstecken, sondern darum ist er der, der Sünden bekennt, direkt ist, mit seinen Sünden zum Herrn selbst geht, weil er um die Kraft dieses Blutes weiß. Und darum besteht auch seine Gemeinschaft und seine Gebete und seine Fürbitte darum steht sie auf dieser Grundlage, weil er weiß, dass alles ihm gegeben wird, auf dieser Grundlage, dass dieses Blut für ihn redet. Schaut, das heißt es, dass sie berufen sind mit dem Blut des Christus, gereinigt zu werden, Tag für Tag. Was für ein Vorrecht, als Fremdlinge in dieser Welt die Pilgerschaft zu gehen, zur Heimat zu gehen, im Bewusstsein, dass Gott mich aufgrund meines Versagens nicht abschreiben noch fallen lassen wird, noch mir irgendeine Gnade verweigern wird, die ich brauche, um als Überwinder in seine Herrlichkeit einzugehen, aufgrund dieses Blutes. Welche Segnungen darfst du nicht erbitten, weil du auf dein Versagen blickst? Wenn du auf dein Versagen blickst, du darfst alle erbitten, indem du auf das Blut blickst. Indem du auf das Blut blickst, das Christus vergossen hat. Und wie herrlich, dass dieses Blut die Grundlage ist, auch die Pilgerschaft als etwas Besonderes, als etwas Herrliches, überaus Herrliches, als ein großes Vorrecht anzuschauen. Das wird uns der ganze Petrusbrief zeigen, nämlich, dass wir den Weg gehen dürfen im Bewusstsein, dass er uns vorangegangen ist und im Vergießen des Blutes diesen Weg zu unserem größten Ruhm gemacht hat. Die Zeit ist längst um, aber Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Wir kommen noch darauf zurück. Er zeigt, dass sein Wunsch und sein Dienst ist. Und darum schreibt er uns den Brief, damit Gnade mehr und mehr zuteil wird. Du hast Gnade empfangen, als du gläubig wurdest, hast du Gnade empfangen. Aus Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühme. Petrus will aber, dass die Gnade so in ihr Leben strömt, dass sie mit jedem Tag reicher und reicher wird. Größer und größer wird in ihrem Leben. Er wird es im letzten Kapitel sagen, im zweiten Brief sagen, wachst in der Gnade. Wachst in der Gnade. Gnade soll weiter und weiter in euer Leben strömen. Was würde es den Brüdern Josefs helfen, dass Josef sie mit sich versöhnt hat, dass Josef ihnen vergeben hat? Sie würden in Kanaan oder Ägypten verhungern. Josef hat ihnen nicht nur vergeben, sondern er hat gesagt, meine Scheunen stehen euch offen. Ich werde euch versorgen. Alles, was ihr braucht, werdet ihr empfangen. Merkt ihr? Jeden Tag erfuhren sie die Zeit der Drangsal, 7 Jahre, ne? Das ist die 7 Jahre Drangsal, 7 Jahre Hungersnot. In den ganzen 7 Jahren empfingen sie die Reichtümer, die Josef aufgebahrt hatte. Das ist das Leben des Christen. In seiner vollkommenen, in der ganzen Bedrängnis, in allen Anfechtungen, hast du nichts verdient, aber er. Und er hat die Scheunen gefüllt mit allen Segnungen. Und Gnade um Gnade und Gnade um Gnade soll so in dein Leben strömen, dass Gnade mehr und mehr und größer wird. Und Friede? Warum Friede? Weil du den siehst, der dafür die Garantie übernommen hat. Christus. Der für dich sorgt, sodass du nicht mehr sorgen musst. Darum dieser Wunsch, Gnade und Friede, werde euch mehr und mehr zuteil durch die Erlösung Jesu Christi. Vielleicht habt ihr, bleiben euch noch viele Fragen, und vieles gäbe es auch noch dazu zu sagen. Aber Petrus, der hier die Einleitung kondensiert hat, wird genau das mehr und mehr entfalten in diesem Brief. Und ich hoffe, dass wir da hineinschauen und merken, wie reich Gott hier für uns gesorgt hat, dass Gnade und Friede in der Betrachtung dessen, was er uns hier zu sagen hat, unser Leben, unser Denken füllt zum Lob unseres Erlösers. Amen.